Mir wurde ja immer suggeriert, dass mein Leben irgendwie vorgegeben ist und dass ich, ja, man hat sich irgendwie auch diesen gesellschaftlichen Bedingungen irgendwie zu unterwerfen und so und selbstbestimmt und sich frei entfalten zu können, frei leben zu können und so weiter. Das war für mich ein sehr langer Prozess. Wenn du lebst, wer du bist, wenn du frei bist und dich persönlich in deiner Mitte gefunden hast und dich auch zur vollen Entfaltung bringst, dann stehen dir alle Türen offen. Deutschland ist in dem EU-Ranking der besten queeren Staaten Europas zum ersten Mal in den Top 10 gelandet. So ein März so eine Stadtbildaussage macht, das ist nicht unvorsichtig, das ist Kalkül. Wenn eine Julia Klöckner über Neutralität spricht und sagt, dieses Hetzportal News ist genauso ein journalistisches Medium wie die Taz, dann ist das gewollt. Das sind keine Ausrutscher.
Hallo und herzlich willkommen zum Yeet Podcast, deinem Podcast für Social Media und Digitalität in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Julia Monroe. Dankeschön für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diese Unterhaltung und bin sehr gespannt, was wir heute machen.
Seit 2017 engagierst du dich als queerpolitische Beraterin, Speakerin und Journalistin für mehr Sichtbarkeit, Akzeptanz und Inklusion geschlechtlicher Vielfalt. Habe ich das richtig ausgedrückt? Sagt man das so?
Das passt so richtig, ja.
Okay. Du unterstützt Unternehmen, Politik, Sportverbände, Medien, zum Beispiel Filmemacherinnen, auf dem Weg hin zu mehr Diversität und Antidiskriminierung. Und du hast mir deinen Wikipedia-Eintrag im Vorfeld empfohlen, den zu lesen. Und ich finde, der liest sich wie so ein Krimi. Du gehst ja echt systematisch auf alle Ebenen der Gesellschaft, begibst dich dorthin, um dann mit Vorurteilen und Diskriminierung aufzuräumen. Und ich habe echt gedacht, wie, also krass, Respekt, jedes Mal wieder in so eine Szene zu kommen und dann neu mit den Vorurteilen dich auszusetzen und so.
Ich glaube, in Anführungsstrichen, das Problem ist, wenn du trans bist oder dich mit dem Thema geschlechtliche Vielfalt auseinandersetzt, die komplette Gesellschaft ist in allen Bereichen binär geschlechtlich gewachsen. Das heißt, das Thema, was meinen neuen Namen, meinen neuen Geschlechtseintrag betrifft, welche Toilette ich besuche, das betrifft meinen Arbeitgeber, das betrifft meinen Sportverein, das betrifft meine Schule, wenn ich in die Schule gehe oder Uni. Egal, wo ich mich hinbewege, überall tauchen dieselben Fragen auf. Also natürlich, das ist auch irgendwo viel, aber das klingt für die meisten immer so sehr groß, aber für mich ist es eigentlich immer dasselbe, nur in einem anderen Bereich. So, also mein Bereich, Namens- und Datenmanagement, Zugang zu geschlechtsspezifischen Räumen und so weiter, ist für mich eigentlich immer dasselbe.
Nun, ich habe gedacht, manchmal verliert man dann auch vielleicht die Geduld, aber darüber sprechen wir gleich, ne, weil du ja immer wieder auch den Leuten das Gleiche erklären musst dann. Du machst es hoffentlich nicht alles allein, sondern mit einer Community von Gleichgesinnten, die dir vielleicht auch den Rücken stärkt. Und darüber möchte ich mit dir in der kommenden Stunde sprechen und auch zum Beispiel, welche Rollen deine eigenen digitalen Kanäle vielleicht spielen, wenn du welche hast, oder digitale Medien, die mit denen du was erzählst, aber du hast zum Beispiel auch einen Podcast angefangen, ne, und über Transidentität zu sprechen. Genau, und du bist Aktivistin für geschlechtliche Vielfalt in Deutschland und eine inklusive Gesellschaft.
So. Ja. Genau, also Aktivistin passt ganz gut. Ich finde es so schade, dass der Begriff so Aktivistin mittlerweile so negativ irgendwie besetzt wird. Da wird ja auch von KlimaaktivistInnen, KlimaterroristInnen und so gesprochen und so weiter. Und das ist ja alles, was aktivistisch ist, wird irgendwie als links verteufelt und finde ich so schade irgendwie, dass dieser Begriff bei vielen, gerade so im politischen Raum, sehr negativ besetzt wird und umgedeutet wird. Aktivismus ist was Gutes. Aktivismus setzt sich für Menschenrechte ein, für Verbesserungen und so weiter. Ich unterscheide auch sehr streng zwischen Lobbyismus und Aktivismus. Lobbyismus engagiert sich für Bankkonten, für wirtschaftliche Interessen. Die haben bezahlte Leute von den großen Konzernen, die in der Politik versuchen, ihre Interessen durchzusetzen und die werden dafür Vollzeit bezahlt. Und Aktivismus ist fast immer ausschließlich ehrenamtlich und engagiert sich für die Verbesserung der Gesellschaft und nicht für irgendwelche wirtschaftlichen Interessen. Und das ist eigentlich ein positives Anliegen und finde ich schade, dass es da immer so negativ missbraucht wird irgendwie.
Okay, ja gut, dass wir dann jetzt schon mal drüber gesprochen haben, über das Wort. Das finde ich sehr bedenkenswert auf jeden Fall. dass dieses Narrativ dann auch zu erzählen, ne? Das ist ein anderes, also das Wort anders zu deuten, als es vielleicht jetzt genutzt wird gerade. Jetzt bekommst du erstmal 7 persönliche Fragen, damit ich und die HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen können.
Ja, sehr gerne.
Die erste: Was gibt dir im Alltag Kraft und Inspiration?
Oh. Boah, da muss ich ein bisschen nachdenken. Also ich bin eigentlich ein sehr entspannter Mensch, der sehr gechillt irgendwie auch durchs Leben geht und ich lasse mich nicht schnell durch aus der Ruhe bringen. Also ich tanke auf, wenn ich gute Musik höre. Bei mir läuft eigentlich den ganzen Tag irgendwie so ruhige, gechillte Musik, manchmal Piano oder ich mag Céline Dion und sowas. Also Musik, die Emotionen weckt. So. Das mag ich und damit kann ich, glaube ich, wunderbar auftanken. Ich habe tolle Menschen in meinem Leben, die ich anrufen kann, wenn es mir mal schlecht geht. War letztens auf einer Veranstaltung, da hat die Speakerin dann gesagt, denk mal drüber nach, wenn es dir jetzt schlecht gehen würde, wer wäre die erste Person, die du anrufen könntest? Und da fallen mir sofort Leute ein, wo ich genau wüsste, die bringen mich zum Lachen, die lenken mich ab, die geben mir ein bisschen Abwechslung, damit ich halt nicht in irgendwelchen negativen Gedanken hängen bleibe und so. Und ich denke, ich habe mir da, glaube ich, eine ganz gute Resilienzbasis irgendwie aufgebaut und bin ja mental, glaube ich, relativ stabil und lasse mich nicht viel aus der Ruhe bringen und so.
Selbst wenn du so ein ruhiger, also in dir ruhender Mensch bist, du hast gerade das Stichwort Gedanken gesagt. In welches Gedankenkarussell neigst du zu verfallen?
Ich verliere mich, glaube ich, häufig in Details. Also ich habe eine Hochsensibilität. Das heißt, ich nehme Reize sehr intensiv auf. Und ich denke, ich zerdenke die Dinge dann auch gerne bis zum Ende mit allen Konsequenzen, die da vielleicht eventuell hinten dran stecken können. Und deshalb erscheinen dann oftmals Aufgaben, die vielleicht für andere Menschen relativ normal groß erscheinen für mich dann oftmals gigantisch, weil ich versuche immer alle Folgen und Konsequenzen irgendwie mit zu berücksichtigen und vor Risiken zu warnen und so weiter. Und das macht es mir dann, glaube ich, manchmal schwer, die Dinge anzupacken. Also da bin ich dann sehr genau und verliere mich, glaube ich, in der Genauigkeit. Und da muss ich mich dann selber immer wieder zurückpfeifen sozusagen und daran zu erinnern, mich auf das Wesentliche zu fokussieren und nicht mich in diesen Details zu verlieren und mir eine Struktur zu schaffen, was kurz-, mittel-, langfristig jetzt gelöst werden muss, welche To-Dos da kurz-, mittel-, langfristig angegangen werden müssen und so weiter. Und ich glaube, das ist so meine größte Herausforderung, wenn ich ja in meinem Gedankenraum so alleine bin.
Also es hört sich für mich danach an, in meiner Fantasie war gerade, dass du sehr umsichtig bist, was dich möglicherweise dir deine Resilienz aber auch gleichzeitig gibt, weil du mit vielem schon gerechnet hast, was dann kommt, ne? So hörte sich's für mich gerade auch an.
Würde jetzt mal behaupten, ich habe in meinem Leben sehr viel erlebt, also persönliche Erfahrungen, also negative wie positive, ganz viele Menschen und Orte getroffen und kennengelernt. Und ich glaube, das weitet deinen Blick auf das, was auf einen zukommt, auf das, was dir passieren kann, auf welche Risiken eventuell entstehen können oder welche Chancen vielleicht auch Situationen bieten und so weiter. Und das eröffnet mir, glaube ich, dann die Möglichkeit, Dinge, ja, oder Möglichkeiten zu nutzen, aber auch sehr, ja, wie du sagst, umsichtig dann mit vielleicht möglichen Gefahren oder so umzugehen. Also mir hat mal jemand gesagt, ich bin sowas wie ein Think Tank, der so im Hintergrund mehr diese Großprojekte irgendwie plant und angeht und guckt, was brauchen wir als Gesellschaft. Also ich habe ein ganz feines Gespür für soziale Dynamiken und so weiter. Und ja, das ist für mich, das ist die größte Gabe, die ich habe, aber auch gleichzeitig die größte Herausforderung, die ich, glaube ich, mit mir selber habe.
Gibt es einen Ort, digital oder analog, an dem du dich besonders zu Hause fühlst?
Boah, ganz schwierige Frage. Bin sehr gerne auf Reisen. Und ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der nicht lange an einem Ort sein kann. Also ich habe mein Zuhause, meine Wohnung, in der ich mich wohlfühle, in der ich meine gewohnten Abläufe habe. Aber ich bin auch gerne auf Entdeckungsreise, wo ich viele Menschen treffen kann und inspirierende Orte aufsuche, auch gerne mal, wenn ich dann im Sommer mich mal mit meinem Laptop irgendwo in ein Restaurant an einem See setze und wo ich dann einfach nur so die Natur genießen kann und dort ein bisschen, also ich schreibe gerne, schreibe viel, habe ja auch ein Buch geschrieben und will auch gerne noch weitere Bücher schreiben und so. Das sind dann so Orte, wo ich für mich sein kann, ohne Handy, ohne dass ich mich gestört fühle und einfach so, ja, mal meine Ruhe finde. Und ich gehe gerne wandern. So, ich habe eine Freundin aus Mainz, mit der ich einmal im Jahr wandern gehe. Und wenn du dann, wir waren letztes Jahr im Allgäu, davor auf der Zugspitze zum Beispiel. Und wenn du da oben in den Bergen bist, du hast kein Handyempfang, du hast kein Internetempfang und du bist wirklich eins mit der Natur. Das ist das Schönste, eines der schönsten Gefühle, was man sich vorstellen kann. Und du bist einfach ganz weit weg von allem und bist ganz nah an anderen Menschen, mit denen du dich austauschen kannst. Und so dieses Offline-Sein, das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was vielen oft fehlt und was ich vielleicht auch als Heimat bezeichnen würde, mal offline zu sein.
Welches Buch, Film oder Podcast hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
Oh, ich habe einen Film geguckt auf Arte, der hieß Roter Himmel. Und der hat mich so überrascht, also weil der zum Schluss so eine völlig unerwartete Wendung bekommen hat. Und ich habe in der Sekunde, wo dieser Schock passiert ist, angefangen zu weinen. Also es war wirklich berührend, traurig. Und du hast wirklich mitgefiebert in diesem Film. Und das war für mich sehr, also ich mag sehr emotionale Filme, die so die Seele berühren und so weiter. Aber der ist mir sehr intensiv in Erinnerung geblieben. Das ist jetzt noch nicht, gar nicht so lange her, ein paar Wochen, wo ich den in der Arte-Mediathek gesehen habe und den ich gerne weiterempfehlen möchte. Bücher lese ich leider nicht so viele. Ich würde gerne mehr lesen, aber da fehlt dann meistens irgendwie, nehme ich mir nicht genug Zeit dafür. Podcasts habe ich jetzt kürzlich einen ganz neuen Podcast gehört, der sich, das sind zwei Aussteigerinnen aus evangelikalen Gemeinden.
Ah, sag mal, wie heißt der? Ich habe gerade gedacht, du bist ja auch so eine Aussteigerin aus evangelikalen Kreisen, ne?
Genau, deshalb hat mich das so angesprochen. Der heißt Honey and Fire und das fand ich sehr spannend, weil es sich sehr so auch mit meinen eigenen Erfahrungen so ein bisschen gedeckt hat und das hat mich einfach nochmal so alles Revue passieren lassen und mich so in die Reflexion gebracht. Was ist mir eigentlich damals passiert? Welche Parallelen gibt es? Und wie sind die damit umgegangen? Wie bin ich selbst damit umgegangen? Und habe mich da sofort irgendwie verbunden gefühlt. Und den fand ich auch sehr schön, den ich mal gerne weiterempfehlen möchte.
Hört sich spannend an. Hör ich, glaube ich, auf jeden Fall rein. Auch wenn es nicht meine Welt ist, aber die Berührungspunkte dazu sind recht groß. Deswegen bin ich gespannt. Woran glaubst du?
An mich selbst und an meine Fähigkeiten. Und das war ein langer Weg dahin. Also mir wurde ja immer suggeriert, dass mein Leben irgendwie vorgegeben ist und dass ich, ja, man hat sich irgendwie auch diesen gesellschaftlichen Bedingungen irgendwie zu unterwerfen und so und selbstbestimmt und sich frei entfalten zu können, frei leben zu können und so weiter. Das war für mich ein sehr langer Prozess, der mich auch viel Kraft gekostet hat, auch viele Verluste, auch menschliche Verluste, freundschaftliche Verluste irgendwie gekostet hat und die mir auch wehgetan haben an einigen Stellen. Bei einigen war ich dann auch froh, dass ich das überwunden habe, aber diesen Weg zu sich selbst zu finden und dann an sich selbst zu glauben, an die eigene Kraft und an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Also hätte mir damals, als ich das Outing hatte und so ganz schlimme Erlebnisse, Erfahrungen mit Gesellschaft, Kirche, Politik, dem Rechtssystem und alles Mögliche. Ich habe mich so alleine gelassen gefühlt, so völlig alleine auf dem Schlachtfeld gestanden, dass ich erstmal wieder zu mir selbst finden musste und gucken musste, wer bin ich eigentlich, wo möchte ich hin, was ist der Sinn in meinem Leben und so. Und da musste ich ein paar Ketten, die mich gehalten haben, die musste ich dann durchschneiden. Und so konnte ich meine eigene Kraft entdecken und hätte mir das damals jemand gesagt, dass ich irgendwann über den roten Teppich der Berlinale laufe oder dem vom Bundespräsidenten irgendwie eine Einladung bekomme für oder mit anderen hochrangigen Leuten aus Politik Gesetze verhandeln darf und die Bundesjustizministerin mich persönlich anruft und sagt, ich komme vorbei, wir müssen uns mal unterhalten, so, das hätte ich damals nie für möglich gehalten. Und das zeigt mir, wenn du lebst, wer du bist, wenn du frei bist und dich persönlich in deiner Mitte gefunden hast und dich auch zur vollen Entfaltung bringst, dann stehen dir alle Türen offen. Ich bin da wie so eine Missionarin mittlerweile und ich möchte andere Menschen auch irgendwie dazu ermutigen, dass sie über ihre Schatten springen, ihre Ängste hinter sich lassen und einfach ihre Fähigkeiten zur vollen Entfaltung bringen können.
Und die Liebe zu sich selbst entdecken.
Ja, denn auch nur, wenn man sich selbst lieben kann, kann man auch andere Menschen lieben.
Was war der bisher schönste oder überraschendste Moment deiner Arbeit als Aktivistin?
Ich glaube, da gibt es ganz viele, weil also die Dinge, die ich heute machen darf, die sind so inspirierend, dass Menschen auf mich zukommen und mir Danke sagen. Ich war letztens auf einer Demonstration und da kam eine Frau vorbei, die kam auf mich zu und hat mich gefragt, bist du die Julia Monroe? Habe ich gesagt, ja. Ich wollte dir nur Danke sagen, deinetwegen habe ich es geschafft, mit meinem Kind den Geschlechtseintrag beim Standesamt zu ändern und wir haben uns deine Anleitungen angeguckt und ich kann mich ja nie an die Gesichter oder an Mail-Austausch oder so erinnern, aber wir waren wohl auch irgendwie im Austausch gewesen und so weiter. Und das, was ich heute so leisten darf und wie das Menschen den Weg ebnet und die Inspiration, wo ich selbst eine Inspiration sein darf, eine Inspiration oder ein Vorbild, was ich selber nie früher hatte, dass ich diesen Rollenwechsel hatte. Ich glaube, das ist für mich so die größte Überraschung, dass ich von einer Person, die selbst nach Vorbildern gesucht hat, zu einer eigenen Vorbild geworden ist. So, das ist, glaube ich, für mein ganzes Leben irgendwie die größte Überraschung. Und das passiert immer wieder, dass ich auf Veranstaltungen angesprochen werde. Und die Initialzündung war tatsächlich ein kleiner Transjunge, der war 13 Jahre alt und ich habe mich in einer neu gegründeten Selbsthilfegruppe vorgestellt, wer ich bin und was ich für Arbeit mache und so. Und da kam dieser Junge auf mich zu und hat zu mir gesagt, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet.
Oh, wie süß.
Oh. Und dieser Moment war die Initialzündung, glaube ich, für meinen Aktivismus. Ich bin dann mit einer Pfarrerin zusammen, wir haben an einem Projekt gearbeitet, zusammen von dem Projekt nach Hause gefahren und sie hat mir dann, also ich habe immer gesagt, dass ich sehr ängstlich bin und schüchtern und so weiter und ich habe ihr diese Geschichte erzählt und sie hat gesagt, Julia, wenn du es traust, über deinen Schatten zu springen, du kannst viel mehr bewegen, wenn du dich traust, dich zu zeigen. Und dieses Beispiel mit diesem Jungen ist das beste Beispiel dafür. Und das war für mich dann wirklich der Moment oder die Inspiration, die ich gebraucht habe, um zu sagen, ich lasse jetzt mal meine Ängste hinter mir und werde sichtbar und versuche an vorderster Front irgendwie zu kämpfen. Und das war 2018. Da war ich noch lange nicht irgendwie bereit und dann habe ich irgendwie fast ein Jahr gebraucht, um mich darauf so auch mental vorzubereiten, weil ich genau wusste, wer in der Öffentlichkeit steht und mental oder in sozialen Medien und so, du brauchst eine ganz große mentale Stärke, Resilienz, du brauchst ja die Fähigkeit auch mit Hass umzugehen und so weiter. Und ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, brauche ich das, will ich das, will ich diesen Weg gehen? Und dann habe ich dann diesen Schritt irgendwann gewagt und bis heute nicht bereut. Und mit meinen ganzen Hatern, die sind mir mittlerweile völlig egal. Also ich kriege viel E-Mails auch und immer, wenn ich ein Interview gemacht habe, irgendwelche Kritik und so. Soziale Medien sind nicht so mein Ding, mehr so das Wirken im Hintergrund, wo ich aktiv sein darf. Und was ich in sozialen Medien mache, das hält sich sehr in Grenzen.
Auch aus dem Grund, dass damit du dich nicht zu sehr aussetzt dann wahrscheinlich, ne?
Also ein Grund ist, also heute kannst du gar nicht mehr unterscheiden, was ist echt und was ist KI generiert und auf was will ich reagieren und was nicht und so. Das ist ein Grund. Das zweite ist die fehlende Zeit. Also bis ich so einen Instagram-Post gemacht habe und wenn ich andere, ja im Freundeskreis habe ich ja auch einige InfluencerInnen und was die an Zeit aufwenden, um solche Videos zu schneiden und da redaktionell, das ist ja eine eigene Redaktion, was sie da betreiben. Mhm. Das ist einfach Zeit, die ich nicht habe. Und der dritte Punkt ist natürlich der ganze Online-Hass, den du da bekommst. Und da kann man sich noch so von abschotten. Es ist immer irgendwie der Reiz da, ach komm, ich guck mal rein, was steht denn da gerade alles? Was sind da für Kommentare geschrieben? Ich habe einmal ein Video gemacht, als ich mit dem Deutschen Fußballbund so eine Richtlinie, eine Sensitivity Lane heißt das. Also der Zugang zum Stadion ist ja auch oft, Männer werden von Männern durchsucht, Frauen von Frauen. Und dann haben wir halt insbesondere für Menschen, die einen Trans-Hintergrund oder inter- oder nicht-binären Hintergrund haben, die oft aufgrund ihres Aussehens zugewiesen werden, wer darf jetzt wen durchsuchen. Und dann haben wir mit dem DFB an so einer Empfehlung gearbeitet und die wurde dann bei der Europameisterschaft in Deutschland zum ersten Mal eingesetzt. Und darüber habe ich ein Video gemacht und das ist so viral gegangen und es war so viel Hass. Dann wurde das in den rechten Netzwerken geteilt und alle 2 Sekunden hat es da einen neuen Kommentar gegeben und so. Und egal, wie du damit umgehst, irgendwie reizt es dich trotzdem, immer wieder mal reinzugucken und dann liest du da wieder was Negatives und das beschäftigt dich und das will ich einfach nicht. Und das deshalb.
Sag nochmal gerade, wer wir ist, weil du gerade gesagt hast, wir haben mit dem Deutschen Fußballbund gearbeitet.
Also ich bin beim Deutschen Fußballbund in so einer Arbeitsgruppe, so einer Projektgruppe, die für das Thema geschlechtliche Vielfalt arbeitet. Und da sind Leute aus unterschiedlichen Verbänden, Fußballverbänden überwiegend. Und ich bin so eine, ich sag mal, Community-Vertreterin, die als Beraterin dort mit aktiv ist. Und wir haben eine Spielordnung geschrieben, mit der, die es Transpersonen erlaubt, am Spielbetrieb, Fußballspielbetrieb teilzunehmen. Und dann habe ich irgendwann mal einen Stadionbesuch, so einen Testlauf gemacht. Also ich war so ein Mystery-Guest. Die wussten nicht, wer kommt. Angeblich sollte das Personal dort geschult worden sein. Und ich hatte jetzt den Auftrag, da so einen Probelauf zu machen, wurde für ein Nationalelf-Spiel eingeladen. Die haben gegen Ungarn gespielt. Ungarn ist jetzt noch ein sehr transfeindliches Land mit sehr schwierigen Hooligans und so weiter. Also hatte ich schon ein bisschen Angst. Ich bin auch nicht alleine hingegangen, sondern hatte auch Begleitung und so. Und jetzt sollte ich das testen. Wie läuft das mit der Durchsuchung ab? Haben die geschlechtsspezifische Toiletten oder haben die All-Gender-Toiletten? Wie läuft das beim Ticketing? Kann man einen anderen Namen auswählen als der im Personalausweis beispielsweise noch steht und so? Und haben die eine gendersensible Anrede? Und also all diese Sachen habe ich dann so einen Testlauf gemacht. Darüber habe ich einen Bericht geschrieben und habe das beim DFB vorgestellt. Und in meinem Workshop saß der DFB-Sicherheitsbeauftragte und der gesagt hat, da müssen wir was machen. Und daraufhin haben wir gemeinsam so eine Empfehlung erarbeitet und diese Empfehlung wurde dann auch bei der Europameisterschaft zum ersten Mal eingesetzt und darüber habe ich dann freudig berichtet. Das sind immer sehr lange Arbeitsprozesse und hat aber dann gut gewirkt und hilft heute Minderheiten, sich wohler zu fühlen, sicherer, so einen Stadionbesuch sicherer irgendwie durchzuführen. Und diese nachhaltige Wirkung, die ich dann mit solchen Projekten erzeugen kann, das ist das, was mich antreibt, was mich stolz macht, wo ich weiß, das sind Leuchtturmprojekte, die wirklich einen Effekt haben, dass die Gesellschaft zu einem besseren Ort wird, zu einem sichereren Ort wird für alle Menschen.
Du hast gerade gesagt, dass diese Pfarrerin oder eine Pfarrerin hatte zu dir gesagt, wenn du dich zeigst, dann kannst du ganz viel bewirken. Ich hatte jetzt als 7. Frage noch, als persönliche Frage, welche Person dich in deinem Engagement besonders geprägt oder unterstützt hat. Das war dann möglicherweise eine davon. Gibt es noch jemand, wo du sagst, diese Person war besonders wichtig für mich?
Auf jeden Fall Janka Kluge, mit der ich das Buch rausgegeben habe. Janka ist für mich wie eine Mentorin, die sehr weitsichtig ist, Janka ist eine sehr weise Person, die sich auch nicht scheut, mal mit anderen Meinungen irgendwie in Austausch zu gehen und dort eine sehr sanfte Diskussionsgrundlage irgendwie schafft. Und also Janka hat mich in vielen Stationen meines Lebens irgendwie geprägt. Wir waren beide bei der Deutschen Gesellschaft für Trans- und Intergeschlechtlichkeit. Ich habe damals dort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Die Janka war, ich glaube, zu dem Zeitpunkt im Vorstand oder ist später in den Vorstand gewählt worden. Und wir haben uns, glaube ich, so locker einmal die Woche irgendwie per Zoom ausgetauscht. Und in der Zeit ist auch dann auch die Idee entstanden, dass wir dieses Buch zusammenschreiben. Und ein Mensch wie Janka an der eigenen Seite zu haben, ist, glaube ich, Gold wert. Und sie hat so einen hohen Erfahrungsschatz und kennt die ganzen Debatten, die es um das Transsexuellengesetz und das Selbstbestimmungsgesetz gegeben hat, schon aus den 80er Jahren, weil sie ihre Transition in den 80ern gemacht hat. Und sie hat gesagt, dieses Transsexuellengesetz hat 40 Jahre lang in Deutschland seine Wirkung entfaltet und die Debatten haben sich nicht geändert. Es geht immer noch um Angst, wenn eine Transperson den Zugang zu einem geschlechtsspezifischen Ort bekommen soll. Es werden immer wieder die gleichen Argumente ausgepackt und so. Die Debatte hat sich nicht geändert, sie ist nur lauter geworden wegen den sozialen Medien, wegen dem Internet, wegen den medialen Berichterstattungen, die heute viel, viel schneller funktionieren und so. Aber die Inhalte haben sich nicht geändert. Und Janka hat mich einfach auch immer häufig wieder auf den Boden gestellt und auch mal, ich habe sie häufig gebeten, auch mal Texte von mir irgendwie mal Korrektur zu lesen oder mal drüber zu schauen, weil ich dann manchmal auch sehr fordernd bin, wenn ich irgendwas anstoßen möchte und so. Und sie macht das Ganze irgendwie sanft und diplomatischer und so. Und das ist, Janka hat mich auf jeden Fall auf meinem Weg, glaube ich, sehr intensiv geprägt, ja. Und dann gibt es noch andere, es gibt noch ganz viele. Aber Janka ist so auf jeden Fall die erste, die mir da in den Sinn kommt.
Das waren deine 7 Fragen. Und wir sind schon eigentlich auch mitten in deinem Aktivismus und ich habe gerade gedacht, ne, weil du gesagt hast, wir haben am Anfang über das Wort gesprochen, Aktivismus, dass das so manchmal verrufen schon fast ist. Ja. Und dann hast du gerade das Wort gesagt, fordernd. Das ist, glaube ich, das, was manche Leute dann auch abschreckt an Aktivisten und warum das auch so leicht ist, das Wort zu verunglimpfen, weil es immer wieder Leute gibt, die sich bedrängt fühlen, ne, von den Forderungen. Deswegen habe ich gerade gedacht, das ist wahrscheinlich auch die Stärke dann, wahrscheinlich Janka dann auch Teil deiner Stärke, weil sie dieses Sanfte hat. Und nicht so viel Druck ausüben kann, weil Leute dann ja auch so schnell dicht machen. Ne? Zumindest begegnet mir das dann auch häufiger. Ja. Welche Themen begegnen dir denn in Workshops und Vorträgen am häufigsten? Also, weil du machst ja viele davon, ne? Hast gerade von einem erzählt mit dem DFB. Was ist denn so, gibt es da so typische Themen, die oft auftauchen?
Also erstmal muss ich sagen, die Workshops, an die ich halte oder Keynotes, die ich gebe, das ist meistens bei Veranstaltungen, die diesen Themen sehr offen sind und gerne was dazulernen möchten, die eine Empathie mitbringen und deshalb fällt es in diesen Konstellationen oftmals auch leicht, diese Themen zu besprechen, ohne dass es da viele Widerstände gibt, sage ich mal. Die größten Fragen, die sich da stellen, sind, was hat das mit der Echtheit, mit der Authentizität der medialen Diskussion zu tun. Also was ist wirklich, was steckt zum Beispiel wirklich hinter diesem Selbstbestimmungsgesetz? Und ich muss dann immer wieder erklären, dieses Gesetz regelt zum Beispiel keinen Zugang zu irgendwelchen geschlechtsspezifischen Räumen oder auch nicht medizinische Maßnahmen, weil oft damit argumentiert wird, ja, aber jetzt können sich ja gerade junge Kinder und Jugendliche sich in frühen Jahren sich sofort operieren lassen. Und ich muss immer wieder den Wind dann aus den Segeln nehmen und sagen, dieses Gesetz regelt keinen medizinischen OPs oder irgendwas, sondern es wird nur die Praxis, die es nach dem transsexuellen Gesetz über 40 Jahre lang gegeben hat, hat im Ergebnis das gleiche Ergebnis, ein neuer Vorname und ein neuer Geschlechtseintrag. Und sonst nichts anderes. Also kein Zugang zu irgendwelchen Räumen, kein Zugang zu medizinischen Maßnahmen. Es wird lediglich der Weg zu diesem neuen Namen und Geschlechtsantrag vereinfacht. Das war in der Vergangenheit mit hohen Hürden. Man musste sich erst scheiden lassen, man musste sich fortpflanzungsunfähig operieren lassen, man musste psychologische Gutachten mit sehr erniedrigenden Fragen über sich ergehen lassen. Und das wurde alles so Stück für Stück vom Bundesverfassungsgericht dann gekippt. Was zuletzt übrig war, waren diese psychologischen Gutachten. Und diese fallen jetzt weg. Und es ist auch kein Gericht mehr, sondern einfach ein einfaches Standesamt. Und das ist das Einzige, was sich geändert hat. Aber der Zugang zu Gesundheitseinrichtungen oder zu einer Frauensauna oder Frauengefängnis, was immer so häufig gerne als Argument genommen wird, daran hat sich nichts verändert. Das ist genauso die gleiche Praxis wie vor 40 Jahren. Ja. Das sind so die klassischen Vorurteile oder Unwissenheit meistens, die man dann aufklären muss und versuchen muss, den Leuten, dem Publikum irgendwie näher zu bringen.
Also das sind jetzt so Vorurteile, wie du gesagt hast. Gibt es andere Missverständnisse über Transidentität, die dir immer wieder begegnen?
Also als ich damals angefangen habe, so das erste war ja so 2017, 18 so rum, da war häufig noch die Meinung, es handelt sich um eine sexuelle Orientierung oder vielleicht um einen Fetisch, sowas in dieser Richtung. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren enorm verändert. Also das Wissen der, oder ich sag mal, das Bildungsniveau ist, glaube ich, definitiv, hat sich verbessert. Man weiß, dass es einen Unterschied gibt zwischen sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Und das ist, glaube ich, ein, also für mich ein Meilenstein, ein Zugewinn. Das, und ich hatte ja auch selbst oft Vorurteile und oft gedacht, ja, die denken jetzt alle, ich bin jetzt hier irgendwie so eine Fetisch-Queen oder irgendwas. Und da habe ich halt auch selber gemerkt, die haben was dazu gelernt und ich lerne auch was dazu. Und
aber du hattest ein Vorurteil dazu, was die anderen über dich denken könnten.
Genau, richtig. Ja, und das hat sich sehr stark verändert.
Also hat deine Arbeit als Aktivistin auch was zu deiner Selbstfindung beigetragen?
Natürlich, das ist immer eine Reise, die man macht. Und also ich bin ja auch kein Mensch, der gern stehen bleibt. Also ich will mich ja auch selber irgendwie weiterentwickeln und dazulernen. Und ich möchte ja auch niemanden verurteilen. Ich glaube, kein Mensch ist frei von Vorurteilen. Aber ich versuche natürlich auch mich selbst irgendwie zu reflektieren und neue Dinge zu lernen. Ich bin immer sehr neugierig und will einfach sehr wissbegierig und will mich selbst optimieren, mein Umfeld optimieren, die Gesellschaft optimieren und suche mehr nach Lösungen als nach Problemen und so.
Was macht denn so eine wirksame Sensibilisierung für Vielfalt aus? Was würdest du sagen?
Der Zugang über Emotionen. Also du kannst sehr viel mit Sachlichkeit und Statistik und Fakten arbeiten und so weiter. Und das mache ich auch, ja. Aber ich verbinde sie immer mit Emotionen, weil Menschen Dinge, und ich glaube, dass das auch in den wissenschaftlichen Bereichen belegt ist, wenn Menschen über Emotionen lernen, ist der Lerneffekt viel größer. Und deshalb, wenn ich eine Keynote halte, ich arbeite sehr viel mit Bildern, ich arbeite mit emotionalen Geschichten, die dahinter stecken, also meistens dann auch meine eigenen Erfahrungen oder Geschichten, die ich in meiner Beratungsarbeit vielleicht erlebt oder erfahren habe. Und das sind dann die Sachen, die hängen bleiben und was die Leute besser merken können, besser verarbeiten können und anstatt irgendwie stumpf irgendwelche Zahlen runtergerattert zu bekommen. Also wenn sie die Zahlen, die sie dann auf der Leinwand vielleicht sehen, mit bestimmten Emotionen verbinden können, dann ist das leichter abrufbar. Und deshalb glaube ich, dass Aufklärung immer auch mit Emotionen Hand in Hand geht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum gerade der Populismus so gut funktioniert. Und da werden ja negative Emotionen getriggert. Und ich versuche halt, das Gegenteilige zu machen mit positiven Emotionen und ja, meine Inhalte so zu transportieren.
Über Geschichten wird es dann vielleicht auch populistisch, ne? Also im Sinne des Wortes aber jetzt, weil Populismus, ich weiß gar nicht, ob das Wort nicht auch ähnlich wie Aktivismus es hat eine sehr negative Karriere gemacht. Aber Populismus ist ja eigentlich das Volk, ne? Also, dass man die Menschen erreicht.
Populismus bedient sich an den Gefühlen der Bevölkerung, um die eigenen Ziele für die eigenen Interessen zu mobilisieren und die eigenen Ziele zu verwirklichen. Das ist Populismus. Also es wird aktiv mit Gefühlen gearbeitet und das ist halt sehr negativ behaftet, weil es meistens um Gefühle wie Angst oder Wut geht. Und ich versuche da halt mehr mit diesen positiven Gefühlen zu arbeiten, mit Empowerment, mit schönen Geschichten, die jemanden emotional berühren und so weiter. Und das weiß ich einfach, dass das einfach viel besser bei den Leuten ankommt.
Und du bist auf verschiedenen Ebenen, haben wir gesprochen, du bist in Unternehmen, in Schulen, in Verbänden. Dann erzählst du wahrscheinlich unterschiedliche Geschichten oder gleiche. Wie ist da deine Herangehensweise?
Natürlich gucke ich immer, ich habe ja auch mal ein Theologiestudium gemacht und da gab es auch Rhetorikseminare und so weiter. Das ist jetzt aber nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man rhetorisch super geschult wird. Das war eine evangelikale Missionseinrichtung, an der ich dieses Studium gemacht habe. Das ist auch kein staatlicher Abschluss, sondern einfach, da kriegt man am Ende ein Zeugnis und fertig. Aber ich habe da natürlich auch ein bisschen was mitgenommen. Und ich weiß, dass man die seine Rede, die eigenen Inhalte irgendwie an das Zielpublikum irgendwie anpassen sollte. Ne? Und nicht einfach, ich komme jetzt hin, ich habe eine Message und das haue ich raus und mach damit, was ihr wollt. Sondern wenn du Wirkung erzeugen musst, dann sollst du dich auch mit deinem Publikum beschäftigen. Und natürlich gehe ich an Schulen ganz anders dran. Also ich habe ja auch unterschiedliche Module in meinen ganzen Workshops, die ich dann vorstelle. Ich war mal an einer Jugendeinrichtung, so ein Kinderheim, und da arbeite ich dann mit pädagogischen Inhalten. Also wie kann man Kinder und Jugendliche am besten anleiten? Und dann hatten wir das Thema, da war ein Kind, hatte eine Transgeschichte, und die Erwachsenen haben sich die tollsten Konzepte ausgedacht und überlegt, ja, wie können wir das Kind jetzt am besten begleiten, haben das probiert und das probiert und das probiert, und irgendwie hat alles nicht gefruchtet, bis irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, warum fragen wir nicht mal das Kind, was braucht es eigentlich? Und das ist eine reale Erfahrung, die nehme ich dann mit, und wenn ich dann in einer anderen Jugendeinrichtung arbeite, bringe ich genau diese echten Geschichten mit. Und die bringen dann die Verbindung zu der eigenen Arbeit. Und das sind dann Sachen, die wirken und die dann auch die Leute auch emotional mitnehmen und berühren. Und das ist das, wie ich versuche, das Gesamtwissen irgendwie zu vernetzen, zusammenzubringen und das, was ich dort gelernt habe, woanders mit einzubringen und was ich hier gelernt habe, vielleicht in den nächsten Workshop mit einfließen zu lassen und so weiter. Und so richte ich dann die Erlebnisse, die ich habe, die Erfahrungen, die ich mache, an das Publikum aus und versuche, ja, publikumsgerecht die Inhalte zu transportieren.
Mhm. Du hast Theologie studiert an einer evangelikalen, nennt man das dann Bibelschule oder Hochschule?
Bibelschule, ja.
Bibelschule. Und ja. Du warst auch in einer sehr evangelikalen Gemeinde. Es gibt das Vorurteil gegenüber evangelikalen Gemeinschaften, dass sie oft sehr negativ eingestellt sind gegenüber queeren Menschen, gegenüber Transidentität. Und berätst du, also ich weiß, dass du in der Landeskirche auch schon häufiger gebucht worden bist, ne, bei Leuten, die da offen sind. Wie ist das für dich, da zu sein, weil es ja Teil deiner, noch viel mehr deine Identität berührt, weil du damit aufgewachsen bist in diesen kirchlichen Gemeinschaften? Wann fällt es dir leicht, also das ist jetzt nicht nur eine Frage, die sich mir irgendwie da auftut, fällt es dir leicht, dahin zu gehen? Oder ist es schwieriger, dahin zu gehen? Wie gehst du damit um?
Also ich bin in vielen, ich sag mal, christlichen Einrichtungen, katholisches Pastoralämter, und im Bistum Trier waren wir mal, bei der evangelischen Kirche Hessen-Nassau war ich häufiger. Wir haben so eine Broschüre entwickelt, zum Bilde Gottes geschaffen heißt die, die sich mit dem Trans-Thema in der Kirche beschäftigt. Und die auch so ein Leitfaden bietet, wie man mit dem Thema in der Kirche umgeht. Und also in diesen Kontexten ist das, da bin ich, glaube ich, relativ, ich sag mal, professionell. Natürlich bringe ich meine eigenen Erfahrungen mit und so. Und meinen eigenen Glauben, den ich da, oder den Glaubenshintergrund, den ich da mit reinbringe. Aber sobald es sich um eine evangelikale Bubble handelt, bin ich erschreckend vorsichtig. Das hat was mit meinen Erfahrungen zu tun. Es triggert mich auch bis heute noch so ein bisschen. Und ich bin da sehr zurückhaltend, weil ich weiß, wie diese Bubble tickt, wie sie mit mir, mit meinem Thema umgehen, in der Vergangenheit umgegangen sind. Und auch heute, ich sehe die Entwicklungen in den USA, wie gerade diese evangelikalen Hardliner das ganze Demokratiesystem dort umbauen, wie sie sich einen Plan gemacht haben, diesen Project 2025 und so weiter. Ich weiß, dass die in Deutschland nicht so radikal alle drauf sind, aber ich weiß, dass es in vielen evangelikalen Gemeinden dieses, ja, Gedankengut auch gibt und die auch am liebsten, ja, Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit irgendwie aus den Köpfen der Gesellschaft irgendwie verbannen würden. Ich weiß noch, als das Gesetz zum Verbot von diesen sogenannten Konversionstherapien gekommen ist. Also Konversionstherapien sind halt, mit Handauflegen und Gebeten soll dann quasi Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit geheilt werden. Und das war dann für kirchliche, seelsorgerliche Einrichtungen war das eine Grauzone, aber für Therapien oder Werbung für solche Therapien sind definitiv verboten. Und unter diesem Deckmantel der Seelsorge wurde das aber in vielen evangelikalen Gemeinden praktiziert. Und die mussten ihre Seelsorgerichtlinien umschreiben, nachdem dieses Gesetz rausgekommen ist. Und es gibt auch bis heute noch Einrichtungen, die das natürlich nicht öffentlich bewerben, aber natürlich auch versuchen, ja, ihre Interessen da durchzusetzen. Und auch immer wieder, es gibt auch Organisationen, die das beobachten, die solche Fälle sammeln. Und ja, es gibt Einrichtungen, die versuchen, queere Menschen immer noch heilen zu wollen. Und das unter dem Deckmantel der Seelsorge. Und wenn die Menschen persönlich kommen und sagen, ich habe ein Anliegen, ich möchte geheilt werden, dann sind sie ja, ich sag mal, juristisch fein raus, dass sie sagen, ja, die Person wollte das ja so. Und da haben wir, glaube ich, juristisch, gesetzlich immer noch eine schwierige Grauzone, um das zu handhaben, weil wir wissen, dass das nicht heilbar ist, dass es in Menschen drinsteckt und dass du das dann nicht rausbekommst. Ja, dieses Wissen hält mich zurück oder macht mich sehr vorsichtig, mit evangelikalen Gemeinden irgendwie zu kooperieren. Mich hat auch mal jemand von damals angeschrieben und mit dem alten Namen über Instagram angeschrieben und gesagt, hier, ich würde gerne mal mit dir über deinen Weg sprechen und über deinen Glauben zu Gott und so weiter. Wir wissen ja alle, dass das nicht in Ordnung ist und hast du Lust, dich mal mit mir zu unterhalten? Und die einzige Antwort habe ich, die ich gegeben habe, schon im ersten Satz, wo du meinen alten Namen verwendest, signalisierst du mir ja, dass du überhaupt kein Interesse an meinem Leben hast, sondern nur deine Ideen irgendwie auf mich projizierst und mir deine Wahrheit überstülpen möchtest. Warum, wenn da schon von vornherein ein Signal vorhanden ist, dass hier keine Kompromisse gesucht werden, sondern nur die eigene Wahrheit anderen aufgedrückt werden soll, mit welchem Interesse soll ich dann an so ein Gespräch rangehen und mit dir darüber sprechen? Dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Gespräch nicht und habe das dann abgelehnt. Und diese Vorurteile merkt man gerade in evangelikalen Gemeinden sehr intensiv. Und ich habe bei einigen gehört, ich habe auch noch Kontakte zu, also sehr wenig Kontakte zu Menschen von früher, aber ich weiß zum Beispiel aus den Kreisen, in denen ich früher unterwegs war, dass einige durch meinen Fall ihre Denkweise verändert haben, was mich sehr froh macht, was mich auch ein bisschen stolz macht. Aber trotzdem, diese Haltung gilt, die Bibel steht über dem Grundgesetz und die biblischen Wahrheiten stehen über dem Willen des Menschen, über diesem Selbstbestimmungsrecht und es gibt nur diese Wahrheit Gottes und das darf nicht unter keinen Umständen irgendwie angezweifelt werden oder so.
Das ist sehr schwer, die Emotionen zu erreichen, dann mit der eigenen Geschichte, wenn keine Bereitschaft ist. Hast du das Gefühl, weil jetzt auf Bistum Trier oder EKHN hast du ja dann einen Weg gefunden, mit Kirchen und Glaubensgemeinschaften sinnvoll zusammenzuarbeiten, um die Tür für geschlechtliche Vielfalt oder dafür auch zu sensibilisieren? Was ist so das Gefühl, was ist so der richtige Weg oder die richtige Art, das zu tun? Also die, mit der du jetzt zumindest vorankommst.
Also in dem Moment, in dem ich angefragt werde, weiß ich ja, dass da eine gewisse Bereitschaft vorhanden ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ob die das dann gut oder schlecht machen, weiß ich ja in dem Moment noch nicht, ne? Aber in dem Moment fühle ich eine empathische Herangehensweise, dass man hier eine Situation erkannt hat, für die es Lösungen braucht. Und dieser Wille für eine Lösungsbereitschaft ist für mich Signal genug, zu sagen, okay, ich schaue mir das an, lass uns mal gucken, was können wir machen. Und das sind so diese winzigen Signale, Keime der Hoffnung, die ich dann immer wieder schöpfe, wenn Menschen oder Institutionen von alleine sagen, ich möchte mich mit diesem Thema befassen. Da bin ich sehr offen, gehe sehr offen mit dem Thema um, da habe ich keine großen Ängste oder so oder Vorurteile und von den evangelikalen Gemeinden hat das bisher aber noch nie jemand bei mir gemacht. Die kommen mit der Einstellung, das ist die Wahrheit und das müssen wir in die Welt tragen. Und deine Meinung interessiert mich nicht, sozusagen. Da ist keine, ich finde das auch demokratisch halt irgendwie schwierig, ne? Wenn man mit dem Gedanken da dran geht und sagt, das ist meine Meinung oder meine Haltung, meine Weltanschauung, mein Glauben, und das ist der einzig wahre Glaube und den möchte ich dir jetzt bringen. Und du musst das übernehmen. Da ist keine Kompromissfähigkeit. Und eine Demokratie lebt halt von Kompromissen, von Pro- und Kontra-Meinungen, die sich dann in der Mitte irgendwo finden beispielsweise. Aber das finde ich, ich finde den evangelikalen Glauben demokratisch hochproblematisch, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß auch, dass viele aus diesen Gruppierungen rechtsextreme Parteien wählen, weil die dieses traditionelle Familienbild bewahren wollen, weil die die eigene Nation irgendwie angeblich schützen wollen, die eigene Herkunft, die Blutlinie und so weiter. Und also die sind halt sehr empfänglich für sowas, weil es denen sehr viel um Tradition und um Werte geht.
Ja. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal zu Medien kommen, also auch sozialen Medien.
Ja.
Es gibt viele negative Folgen. Du hast auch gesagt, wieso du nicht so viel auf Instagram bist. Du hast unter Julia Monroe hast du auch einen Instagram-Account und machst ja auch einen Podcast. Und wenn was Positives hervorgehoben wird in Studien jetzt zu Social Media, dann ist es oft, dass es einzelne Menschen, die sich vielleicht sonst nicht eben der Norm angehören in einer Gesellschaft oder sich nicht so zugehörig fühlen, dass die über Social Media doch auch empowered werden, weil sie eine Community finden. Wie schätzt du die Rolle da ein für Empowerment innerhalb von Social Media? Wie schätzt du das heute ein? So?
Ich glaube, also ich teile das definitiv. Das ist, ich sehe auch, also es gibt ja viele Trans-InfluencerInnen, die viele gute Aufklärungsarbeit leisten und die für die Trans-Community ein ja auch Vorbilder darstellen, die eine Community bilden, die sich mit dem diesem Star oder InfluencerIn sich identifizieren und sich austauschen können und dort ihre Tipps holen und so weiter. Also das das teile ich total, dass das eine Möglichkeit ist. Es ist aber nicht mein Weg. So, und also ich finde, alles hat so eine Berechtigung und ich glaube, dass man einen Mehrwert für die Gesellschaft über verschiedene Wege erreichen kann. Und dieses Influencer-Sein ist ein Weg davon. Und ich bin auf jeden Fall keiner davon. Mir hat mal jemand gesagt, die Julia ist keine Influencerin, die ist eine Arbeiterin. Und ich bin gerne so an den Stellschrauben, wo sich, ja, wo man gesellschaftliche Veränderungen an Gesetzen oder an Richtlinien oder an Verordnungen und so wirkungsvoll vielen Menschen weiterhilft. So, da sehe ich mich viel mehr als Influencer sein, hat für mich auch viel so mit Selbstdarstellung zu tun. Das kann ich einfach nicht, weil ich eine schüchterne Person bin, die nicht gerne in der Öffentlichkeit steht, auch wenn ich viel in Fernsehen oder Sendungen, Interviews gebe und so weiter. Aber ich bin keine mediale, sich selbst darstellende Person, die sich selbst vermarkten will oder so. Ich will ja nicht mich vermarkten, ich will ein Thema vermarkten. Und das ist für mich ganz wichtig, das zu unterscheiden. Also ich sehe meine Fähigkeiten nicht dort und bin deshalb mehr so im Hintergrund, arbeite gerne im Hintergrund.
Also dein Aktivismus, der dann eben nicht so in den sozialen Medien, weil du sagst, also ne, du bist nicht die Influencerin. Und welche Bedeutung würdest du sagen, haben soziale Medien für die Trans-Community oder queere Community?
Auf jeden Fall die haben einen sehr hohen Stellenwert, weil es dadurch die Möglichkeit gibt, Vorbilder zu sehen, Role Models, die es früher nicht gegeben hat. Also wenn ich an meine Zeit zurückdenke, mein Vater hat ein Lexikon im Regal stehen gehabt und hat so einen Begriff wie Trans überhaupt nicht existiert. Da haben soziale Medien eine ganz neue Rolle und das zeigen ja auch die Zahlen, die Statistiken, dass die Jugendlichen sich heute viel früher trauen, sich zu outen. Früher war das viel verpönter, wir hatten eine ganz andere gesetzliche Situation. Es gab den Paragraphen 175, wo Homosexuelle verfolgt wurden vom Strafgesetzbuch und so weiter. Und wir hatten keine gleichgeschlechtliche Ehe und so. Und das hat sich ja alles in den letzten Jahren gesetzlich verbessert. Die Toleranz, die Akzeptanz in der Gesellschaft ist besser geworden. Und dieser Aufklärungsfaktor durch soziale Medien ist auf jeden Fall besser geworden. Die Jugendlichen können heute YouTube-Videos anschauen, TikTok und so weiter und können sich dort ihre Informationen holen, die sie brauchen. Und damit dann vielleicht auch zu den Eltern gehen und sagen, hier, guck mal, ich habe das und das gesehen. Ich glaube, das bin ich auch. Das habe ich ganz oft bei Transkindern und Jugendlichen, die das selbst irgendwie keinen Namen dafür finden, aber dann gesagt haben, hier Mama, Papa, guckt mal, das bin ich. Oder das passt zu mir. Das ist das, was mich seit Jahren beschäftigt und Dann erst fängt die Reise an, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht und dann eine Selbsthilfegruppe aufsucht und so weiter. Aber gerade bei Jugendlichen ist es häufig so, dass die dort zum ersten Mal Berührungspunkte mit dem Thema finden und eine Erklärung dafür bekommen, wer sie eigentlich sind.
Du hast gerade gesagt, es ist in den letzten Jahren besser geworden. Da hat mein Herz so einen kleinen Sprung gemacht. Ich habe nämlich auch noch eine Frage aufgeschrieben, die war, gibt es in der medialen Berichterstattung über LSBTI-Sternchen positive Trends oder siehst du Verschiebungen, die dich beunruhigen?
Also in den letzten Jahren hat die Sichtbarkeit definitiv zugenommen. Das muss man auf jeden Fall festhalten. Aber mit dieser zunehmenden Sichtbarkeit haben auch die Angriffe zugenommen. Das heißt, wir haben noch nie so viele Christopher Street Dates beispielsweise gehabt, die ganzen Pride-Paraden gehabt, die Regenbogenfahnen-Sichtbarkeit und so weiter. Und das wird jetzt natürlich auch wieder von rechtsextremer Seite irgendwie instrumentalisiert und Begriffe werden umgedeutet, werden negativ besetzt wieder. Zum Beispiel der Pride Month ist ja der Monat der Pride-Bewegung der queeren Community, weil dort die ersten Aufstände in diesen Stonewall Riots damals gewesen sind in den 60er Jahren. Und dieser Pride Month wird jetzt von rechts umgedeutet als Stolzmonat beispielsweise. Und dass die das dann
was aktiv bedeutet noch, das? Ich bin da ein bisschen unwissend gerade.
Der Stolzmonat ist eine Bewegung, die von der AfD vor 2 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen wurde und eine Gegenbewegung zu diesem Pride Month darstellen soll. Und man soll nicht stolz sein auf die Queerness oder auf diese Pride-Fahne, auf die Regenbogenfahne, sondern man soll stolz sein, der deutschen Nation anzugehören. Dieses Jahr haben sie versucht, deutsche nationale Kultureinrichtungen oder Denkmäler irgendwie da zu inszenieren. Die haben diese Regenbogenfahne, die hat ja Regenbogenabstufungen in diesen Balken, haben sie jetzt eine Deutschlandfahne auch in schwarz-rot-gelber Abstufung gemacht und als Stolzfahne sozusagen. Und da werden gezielt Begriffe und Symboliken irgendwie umgedeutet, um sie negativ zu besetzen. Und das ist dann natürlich auch in der Gesellschaft bei einigen anschlussfähig, dass die dann genervt sind von zu viel Regenbogensichtbarkeit und die mediale Berichterstattung auch, ich sag mal, rechte Medien nehmen zu und berichten leider sehr erfolgreich auch über queere Themen mit einem anderen Schwerpunkt, oder vielleicht mit Narrativen, die vielleicht aus den 70er, 80er Jahren nochmal aufgegriffen werden, die für die queere Community problematisch sind und so. Da erleben wir gerade so eine Art des Backlashes, dass auch Unternehmen sich so ein bisschen von queeren Themen wieder zurückgezogen haben, gerade seit Trump in den USA an der Macht ist und viele Unternehmen sich von Vielfalt, Diversity-Programmen und so weiter verabschieden mussten. Jetzt in Deutschland waren beispielsweise ein paar CSDs, die mit ihren Finanzen eine Herausforderung hatten, weil viele Unternehmen nicht mehr den CSD unterstützen konnten oder wollten oder wie auch immer. Und also da merkt man schon, es gibt eine erhöhte Sichtbarkeit, aber gleichzeitig führt diese erhöhte Sichtbarkeit auch dazu, dass von rechts mehr angegriffen wird. Und der Verfassungsschutz hat letztens sogar gewarnt, dass das Thema Migration, das Thema Antisemitismus und das Thema Queerness gerade besonders bedroht sind in Deutschland vom Rechtsextremismus.
Jetzt habe ich mich gerade gefragt, würdest du es überwiegend dann als gute Nachricht bewerten oder als schlechte? Also die Bedrohung ist immer eine schlechte Nachricht, aber was da ja drin steckt, ist, was du auch gesagt hast, wir sind so sichtbar und es ist so akzeptiert inmitten der Gesellschaft mittlerweile, dass es überhaupt für den Rechtsextremismus eine Gefahr wird und deswegen die Bedrohung kommen. Das heißt, wir sind weiter, oder?
Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja mal dieses Theologiestudium gemacht und darin gab es auch Kirchengeschichte. Und in dieser Kirchengeschichte hat mich damals, das weiß ich noch, das hat mich sehr beeindruckt. Da kam ja dann irgendwann Luther und die Calvinisten und unterschiedliche, ich sag mal, religiöse Strömungen, die sich von der katholischen Kirche gelöst haben. Und es gab immer Fortschritte und dann gab es den Pragmatismus, der wieder einen Schritt zurückgegangen ist. Dann gab es wieder 2 oder 3 Schritte vorwärts, dann gab es wieder einen Schritt rückwärts. Und ich glaube, dass das zu der Gesamtentwicklung der Menschheit, der Gesellschaft irgendwie dazugehört, dass man Fortschritte macht und dass dann wieder ein Schritt irgendwie zurückgemacht wird. Und ich glaube, dass wir gerade letztes Jahr mit diesem Selbstbestimmungsgesetz enorme Fortschritte gemacht haben. Deutschland ist in dem EU-Ranking der besten queeren Staaten Europas zum ersten Mal in den Top 10 gelandet. Das war ein Riesensprung. Und dass es dadurch auch gleichzeitig wieder mehr Kräfte gibt, die das wieder zurückdrehen möchten. Auch politisch merkt man das ja, dass da die Töne lauter werden und so weiter. Und ich glaube, also ich würde es mir wünschen, das bräuchte es nicht, aber ich glaube, das braucht es auch und das ist irgendwie Teil der Debatte. Das Problem sehe ich aber, dass wir nicht nur einfach eine Debatte führen, sondern dass halt oft auch mit körperlicher Gewalt und mit Falschinformationen, mit Desinformationen irgendwie gearbeitet wird, um das zu diskreditieren. Also es ist keine ehrliche Debatte. Ich glaube, das ist das Problem daran. Nicht, dass wir zwei Schritte vorwärts gehen, einen zurück und dann wieder zwei Schritte vor, sondern dass diese Unehrlichkeit, die so enorm zugenommen hat und dass das unser Hauptproblem ist.
Wenn du so in die Zukunft schaust, hast du mehr Angst oder mehr Hoffnung, was queere Themen angeht und queere Menschen?
Im Moment muss ich ehrlich sagen, dass ich mehr Angst habe, weil ich sehe, wie schnell eine Demokratie demontiert wird in den USA. Und ich kriege persönlich E-Mails aus den USA, dass ich dort Transpersonen helfen soll, das Land zu verlassen, weil die gerade ganz große Angst haben. Es gibt eine richtige Fluchtwelle, die von den, ich sag mal, problematischen, es gibt ja diesen Bible Belt in den USA, in den Südstaaten, dass sie dort die US-Bundesstaaten verlassen und dann so in die liberaleren Regionen nach Kalifornien und so gehen und nach Kanada geflüchtet sind und so weiter. Und das ist eine Entwicklung, die mir sehr große Angst macht. Und ich sehe Parallelen, die auch in Deutschland stattfinden. Die werden nicht so radikal gefordert. Das läuft eher so unter dem Radar. Und diese Entwicklung, die macht mir Angst. Und ich kenne ganz viele in meinem Umfeld, die auch schon sagen, oder die zum Beispiel den Osten verlassen haben, die aus Sachsen oder aus Thüringen weggezogen sind und jetzt in die Großstadt nach Berlin gegangen sind. Also da hat letztes Jahr eine Transfreundin von mir, hat mit Familie einfach die Koffer gepackt und hat gesagt, wir gehen jetzt da in die Nähe von Berlin, da fühlen wir uns sicherer. Also so kenne ich ganz viele Menschen, die darüber nachdenken, was machen wir, wenn es hier schlimmer wird? Wir haben jetzt das Selbstbestimmungsgesetz. Kaum ist die Union wieder an der Regierung, wollen sie eine Erweiterung in diesem Melderegister führen, wo der frühere Vorname und der frühere Geschlechtseintrag erfasst wird. Also es ist eine Markierung, wo viele Leute Angst haben, dass da Listen erstellt werden, wie in der NS-Zeit. Und diese Listen, sobald eine rechtsextreme faschistische Partei in die Regierung kommt, werden die das ganz schnell ausnutzen. Und das sind so die Vorboten, die ganz vielen Menschen Angst machen. Und deshalb überwiegt bei vielen gerade die Sorge als die Hoffnung, glaube ich. Und das finde ich sehr schade. Ich bin eigentlich ein sehr positiver, bejahender Mensch, lebensbejahender Mensch, der immer irgendwie Hoffnung schöpft und auch immer das Beste aus allem irgendwie rauszieht. Aber ich kann gerade vor den politischen Entwicklungen irgendwie meine Augen nicht verschließen und muss mich da engagieren, weil ich so den Antrieb habe, irgendwie alles retten zu wollen und so. Und das macht mir schon echt große Sorge, muss ich sagen.
Deswegen nicht mehr unterm Radar, sondern auf dem Radar sein, ne, mit all den Themen. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Ich hatte gehofft, du gibst mir eine andere Antwort. Aber so ist es halt. Wenn du eine, also ich habe noch zwei Teile.
Ich kann dir noch ein, also ich habe Hoffnung bei der jungen Generation, die sehr engagiert sind. Ich war auf einer Veranstaltung, wo ich einen Workshop gemacht habe und da saß ein junges Mädchen, die dann berichtet hat, sie ist aus allen Wolken gefallen, als ihre lesbische Tante, die schon seit Jahren mit ihrer Partnerin zusammen ist, dass die gesagt hat, wir dürfen jetzt endlich heiraten. Die ist aus allen Wolken gefallen, dass sie das vorher nicht durfte. Also die wachsen mit einem ganz anderen Mindset auf, dass die sagt, es ist völlig unverständlich, dass man das nicht durfte. Die Generationen früher hatten das Mindset, es war völlig unverständlich, dass man das durfte. Also da hat sich ganz viel in der jungen Generation verändert. Oder wenn ich im Zug sitze, da saß ein junges Mädchen neben mir, die ein Buch, Tagebuch geschrieben hat oder so. Und ich habe nur gesehen, wie sie die Worte geschrieben hat. Meine KommilitonsternchenInnen.
Ja.
Sie war jetzt nicht in einem Schulkontext, dass sie eine Klassenarbeit abgeben muss oder so, sondern privat und hat privat eine gendersensible Sprache verwendet. Und das ist so völlig selbstverständlich. Und das sind so Momente, die ich sehe, die mir in der Gesellschaft so Hoffnung machen, dass die junge Generation uns wahrscheinlich oder hoffentlich retten wird.
Ja, ein Kind wird geboren. Das ist die Geschichte. Die nächste Generation, die rettet uns. Okay, danke schön dafür. Das hat gut getan, dass du das gesagt hast jetzt. Aber das andere habe ich natürlich auch gehört. Ich hoffe, alle anderen auch. Ich habe zwei Fragen noch, die alle unsere Gäste immer bekommen. Und die erste war, was für auf dem Radar sein vielleicht auch. Wenn du eine Bühne hättest und dir dein Thema und dein Publikum frei aussuchen könntest, über welches Thema würdest du vor wem sprechen?
Sehr schöne philosophische Fragen. Das gefällt mir richtig gut. Also mein Thema ist das Wort Empathie, weil ich glaube, dass wir sehr viel egoistischer, narzisstischer irgendwie geworden sind und viel weniger auf unser Umfeld achten und nur unsere eigenen Interessen irgendwie durchboxen möchten und viel weniger Verständnis für unser Gegenüber mitbringen und so. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich allen Menschen gerne mitgeben möchte und nicht nur irgendeinem bestimmten Publikum, sondern wirklich allen, egal ob ihr aus Politik, Handwerk, Baustelle, Gesundheitsberufe, Pflegeberufe oder wo auch immer, dass man sich wieder darauf besinnt, was stärkt eigentlich unsere Gesellschaft. Und das ist ein empathisches Miteinander, dass wir aufeinander achten, dass wir fürsorglich sind, dass wir das Wort Nächstenliebe wieder großschreiben. Und das ist so meine Hoffnung, mein Wunsch, den ich, glaube ich, so in die Gesellschaft habe. Und das ist eine Hoffnung, die ich nicht aufgeben möchte.
Was bedeutet digitale Kirche für dich?
Oh, finde ich erstmal einen sehr spannenden Begriff. Und ich glaube, dass das eine Chance sein kann, für Kirche Menschen wieder zu erreichen. Ich glaube, ich kenne die Zahlen nicht, aber man hört ja immer wieder, dass Kirche immer mehr an Mitgliedern verliert. Und ich glaube, dass das ein Raum sein kann, ein Ort sein kann, an dem Menschen wieder zusammenfinden können und gemeinsam auch sich über Glauben austauschen können und Glaube praktizieren können und so. Ich glaube, dass das, weil vieles und gerade die junge Generation immer mehr im digitalen Raum auch unterwegs ist, dass das eine Option, eine Alternative sein kann, um Kirche wieder gesellschaftsfähiger zu machen.
Dankeschön für deine Antwort. Als Botschafterin der Empathie danke ich dir ganz herzlich, dass du heute gekommen bist, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das war der Yid Podcast. Infos zu Julia Monroe und Links findet ihr in den Shownotes zu deinem Podcast und zu deinem Instagram-Account. Soll ich noch was verlinken? Dein Buch?
Das Buch, den Wikipedia-Artikel vielleicht, meine Webseite.
Genau, all das findet ihr da. Wenn ihr Nachrichten oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne via Instagram eine Direktnachricht an @yid_netzwerk. Und unseren Newsletter könnt ihr auch auf unserer Webseite abonnieren, yid.de/newsletter. Dankeschön, Dankeschön. Das war sehr spannend. Und krass. Ich hoffe, wir lassen zusammen Empathie über die Welt regnen.
Also ich muss ehrlich sagen, das war, glaube ich, einer der schönsten Podcasts, die ich bisher gemacht habe.